Manche sehnen sich nach einem sichtbaren Eingreifen Gottes, nach Wundern, Befreiung und Heilung, und doch bleibt das eigene Innerste oft leer und hungrig. Das Markus-Evangelium macht deutlich, wie der Herr Jesus Schritt für Schritt tiefer geht. Er deckt nicht nur die äußere Not auf, sondern entlarvt die Verfassung des Herzens und offenbart sich schließlich als lebendiges Brot, das diesen innersten Hunger stillt. Die Begegnung mit der syrophönizischen Frau eröffnet dabei einen überraschenden Blick auf die Bewegung seines Evangeliumsdienstes. Der Sohn Gottes kommt als Sklavenerlöser, der sich selbst als Nahrung austeilt, zuerst für das auserwählte Volk, dann als Brotkrumen auch für die Völker. Der Sklavenerlöser als Brot und Lebensversorgung. Die Begegnung mit der syrophönizischen Frau führt mitten hinein in das Herz von Jesu Dienst. Eine Mutter kommt mit einem brennenden Anliegen, ihre Tochter ist von einem unreinen Geist geplagt, und sie hofft auf ein machtvolles Eingreifen. Doch anstatt sofort zu heilen, spricht der Herr ein schwer verständliches Wort: Lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Hinter dieser scheinbar harten Antwort öffnet sich eine verborgene Tiefe. Jesus verschiebt die Perspektive von der Ebene des Wunders auf die Ebene des Brotes. Er stellt die Frage: Worum geht es Gott im Innersten? Um einzelne spektakuläre Eingriffe oder um eine bleibende Versorgung, die Kinder nährt, ein Haus erhält und ein Volk trägt? In Kapitel 6 des Evangeliums nach Johannes sagte der Herr den Juden unmissverständlich, dass er das Brot des Lebens ist. Er machte ihnen klar, dass er das Brot Gottes ist, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Er ist aus dem Himmel herabgekommen, um das Brot des Lebens zu sein und den Hunger der Welt zu stillen. Was der Herr in Vers 27 über das Brot der Kinder sagt, zeigt, dass er nicht einfach gekommen ist, um Wunder zu tun. Der Herr Jesus ist gekommen, um die hungrigen Kinder zu speisen. Im Licht von Johannes 6 wird deutlich, was in diesem Bild anklingt. Dort heißt es: Denn das Brot Gottes ist der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt, und weiter: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern. Derselbe Jesus, der hier von Brot der Kinder spricht, ist dieses Brot selbst. Wenn er heilte, Dämonen austrieb und den Hungrigen diente, verteilte er nicht nur einzelne Gaben, sondern gab sich selbst hin. Sein Evangeliumsdienst ist keine Aneinanderreihung von Wundern, sondern eine Haushalterschaft. Er teilt die Lebensversorgung Gottes aus, wie Josef in Ägypten die Kornspeicher öffnete, damit ein ganzes Volk nicht zugrunde ging. So steht diese Mutter mit ihrem Leid nicht vor einem Magier, der sich für einen Augenblick über die Not beugt, sondern vor dem Brot, das für die Kinder gebrochen wird und dessen Krumen selbst am Rand der Geschichte, im Gebiet von Tyrus, reichen, um eine gebundene Tochter frei und ein verwundetes Herz wieder hoffnungsvoll zu machen. Für den Leser des Markus-Evangeliums liegt in dieser Szene eine leise, aber kraftvolle Ermutigung. Man sieht einen Herrn, der nicht nur punktuell hilft, sondern eine Quelle von Leben ist, die reicht, wo immer Menschen hungern zu ihm kommen, im Zentrum Israels wie an den Rändern der Nationen. Wer die Geschichte der syrophönizischen Frau betrachtet, entdeckt, hinter jedem Eingreifen des Herrn steht das größere Ziel, Menschen in den dauerhaften Genuss seiner selbst zu bringen. Wunder können die Tür öffnen, aber Brot erhält das Leben. Und so wird das Evangelium nicht nur zu einer Botschaft von Befreiungen, sondern zu einer Einladung, von Christus zu leben, sich von ihm nähern zu lassen und inmitten der eigenen Kämpfe zu erfahren, dass seine Versorgung tiefer reicht, als jede sichtbare Not hoch ist. Und er sprach zu ihr: Lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Denn das Brot Gottes ist der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Die Szene mit der syrophönizischen Frau stellt die eigene Erwartung an Gott in ein neues Licht. Wo zuvor vor allem der Wunsch nach schneller Hilfe und sichtbarer Veränderung stand, tritt die Frage hervor, wovon das innere Leben tatsächlich getragen wird. Der Sklavenerlöser zeigt, dass Gottes Weg nicht zuerst darin besteht, alle äußeren Probleme zu beseitigen, sondern darin, Menschen an seinen Tisch zu holen und sie mit sich selbst zu nähren. Wer sich in der Situation dieser Mutter wiedererkennt, erschöpft, bedrängt, vielleicht auch enttäuscht über ausbleibende Wunder, darf neu darin Ruhe finden, dass Christus als Brot des Lebens nicht versiegt. Er ist nicht nur die Lösung einzelner Krisen, sondern eine bleibende Quelle. Im Glauben, der sich nicht an sichtbare Erfolge klammert, sondern an die Person des Herrn, entsteht eine stille Zuversicht, Auch wenn vieles unvollendet bleibt, ist die Lebensversorgung nicht unterbrochen. Aus dieser Gewissheit wächst eine andere Art von Hoffnung, tiefer, tragfähiger, weniger abhängig von Umständen, die weiß, selbst eine Krume von Christus trägt mehr Leben in sich, als jede Macht der Finsternis zerstören kann. Die richtige Stellung vor Gott, vom Hündlein getragen. Die Evangelien zeichnen die syrophönizische Frau mit bemerkenswerter Genauigkeit, Markus nennt sie eine Griechin, von Geburt Syrophönizierin, Matthäus bezeichnet sie als Kanaaniterin. In diesen Titeln bündelt sich die ganze Fremdheit der Nationen gegenüber den Verheißungen Israels. Sie steht nicht auf dem Boden der Bündnisse, sie hat keinen natürlichen Anspruch auf den Tisch der Kinder. Als Jesus ihr sagt, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen, könnte sie sich verletzt abwenden, empört schweigen oder mit gekränktem Stolz protestieren. Stattdessen nimmt sie das Wort des Herrn auf eine Weise an, die im Neuen Testament fast einzigartig ist. Sie antwortet, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Sie widerspricht ihm nicht, sie verteidigt sich nicht, sie schönt ihren Zustand nicht. Sie sagt ein schlichtes Ja zu seiner Diagnose und gerade in diesem Jahr findet sie einen Weg in seine Barmherzigkeit. Weil diese syrophönizische Frau eine Heidin war, sagte der Herr Jesus zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht gut, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hündlein hinzuwerfen. Damit schien der Herr zu ihr zu sagen, als Heidin bist du ein Hündlein und ich kann dir das Brot der Kinder nicht zuwerfen. Du bist nicht dazu bestimmt, eines der Kinder zu sein, du bist nur dazu bestimmt, eine Heidin zu sein. In ihrer Antwort verbindet sich dreierlei, die Anerkennung Jesu als Herr, die Annahme der eigenen Unwürdigkeit und ein hartnäckiges Vertrauen auf seine Güte. Sie macht keinerlei Rechte geltend und gerade darum wird sie hineingenommen in den Bereich der Gnade. Bildlich gesprochen wird sie zu einem kleinen Hund im Haus Gottes, kein herrenloses Tier, das draußen um Abfälle kämpft, sondern Naum am Tisch, unter dem die Krumen fallen. Und diese Krumen genügen. Der Herr antwortet, um dieses Wortes willen geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Es ist bemerkenswert, dass er nicht ihre Herkunft, ihre Geschichte oder ihre religiösen Leistungen hervorhebt, sondern ihr Wort, das Wort eines Herzens, das sich selbst nicht zuschreibt und alles von ihm erwartet. So wird sie zur Zeugin einer Wahrheit, die später der Apostel Paulus theologisch entfaltet, Gott ist nicht nur der Gott der Juden, sondern auch der der Nationen, und er rechtfertigt aus Glauben. In dieser Frau spiegeln sich viele Wege heutiger Glaubender wider. Manches im eigenen Leben fühlt sich außerhalb an, außerhalb vertrauter Sicherheiten, außerhalb der vermeintlichen Zone des Segens, außerhalb dessen, was man sich selbst an Würde zusprechen würde. Die Geschichte zeigt, dass genau an diesem Punkt die Tür zur Gnade weit aufsteht. Nicht dort, wo man sich innerlich beweist, sondern dort, wo man sich vom Wort des Herrn definieren lässt und dennoch an seiner Güte festhält, geschieht Befreiung. Die syrophönizische Frau macht deutlich, ein Ja, Herr in der Tiefe des Herzens, das weder wegläuft noch sich rechtfertigt, trägt eine erstaunliche Kraft. Es ist die Haltung, in der die Krumen des Himmels zu Brot werden und in der ein Mensch, der sich selbst als Hündlein sieht, erfährt, wie kostbar es ist, überhaupt im Haus Gottes zu sein, getragen, versorgt und nicht mehr draußen verloren. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt, und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Sie aber antwortete und spricht zu ihm, ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Die Haltung dieser Frau führt in ein anderes Verständnis von Demut hinein. Demut erscheint hier nicht als niedergedrückte Selbstverachtung, sondern als ein inneres Einverständnis mit Gottes Sicht über den eigenen Zustand und als Vertrauen, dass seine Barmherzigkeit größer ist als jede Unwürdigkeit. Wer sich in seinem Herzen häufig an der eigenen Schwäche stößt, mag in ihr eine stille Verbündete finden. Sie zeigt, dass der Weg zu Christi Versorgung nicht über selbstbewusste Ansprüche führt, sondern über das Eingeständnis, von mir aus habe ich nichts vorzubringen, aber unter deinem Tisch ist Platz genug. Aus dieser Stellung erwächst ein freier, unbeirrbarer Glaube, der selbst unter harten Worten nicht zerbricht. Und gerade in solchen unscheinbaren Momenten, in denen ein Mensch innerlich Ja, Herr, sagt, setzt Gott oft das Werk frei, das kein eigener Anspruch je hätte erzwingen können. Mehr als Reinigung, ein gereinigtes Herz, das mit Christus gefüllt wird. Markus 7 ist sorgfältig komponiert. Zunächst spricht Jesus über Reinheit und Unreinheit, konfrontiert Pharisäer und Schriftgelehrte und wendet sich dann direkt an die Volksmenge. Er macht deutlich, dass nicht Speisen oder äußere Waschungen den Menschen verunreinigen, sondern das, was aus seinem Inneren hervorgeht, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit, alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Damit entlarvt der Herr die Wurzel des Problems, es sind nicht in erster Linie äußere Umstände, die das Leben zerstören, sondern ein Herz, das von Gott gelöst ist. Diese Diagnose ist scharf. Sie nimmt der religiösen Fassade ihre Schutzfunktion und stellt den Menschen ungeschützt ins Licht Gottes. Wir haben gesehen, dass der Herr in 7:1-23 die 10 Gebote benutzt, um den Zustand des menschlichen Herzens aufzudecken. Das war ebenfalls ein weiterer Schritt in seinem Evangeliumsdienst. Nachdem er diesen Schritt getan hatte, macht der Herr weiter deutlich, dass er in seinem Evangeliumsdienst nicht einfach nur Wunder tat. Das war nicht die innere Bedeutung seines Evangeliumsdienstes. Die innere Bedeutung dieses Dienstes besteht darin, dass er sich selbst als Nahrung austeilte. Doch Markus belässt es nicht bei der Enthüllung. Direkt im Anschluss führt der Bericht in das Haus in der Gegend von Tyrus. Dort tritt die syrophönizische Frau in den Blick, eine, deren Not äußerlich sichtbar ist, deren Herz aber zugleich auf ungewöhnliche Weise ansprechbar ist. Die innere Struktur des Kapitels legt nahe, wo der Herr den wahren Zustand des Herzens ans Licht bringt, will er nicht nur reinigen, sondern auch füllen. Ein Herz, das zwar von Unreinheit befreit, aber leer bleibt, findet keine Ruhe, es bleibt offen für neue Bindungen. Darum ist das Evangelium nicht auf die negative Seite der Reinigung beschränkt. In der Begegnung mit der Frau wird die positive Seite sichtbar, Christus teilt sich als Brot aus. Was er zuvor über das Innere des Menschen gesagt hat, beantwortet er nun, indem er sich selbst als Lebensversorgung gibt. Die Befreiung der Tochter ist sichtbarer Ausdruck dessen, dass ein Haus, das von zerstörerischen Mächten befreit wird, zugleich von Christus her bewohnt und genährt werden soll. Im Hintergrund dieser Szene steht ein geistliches Muster, das sich durch die Schrift zieht. Gott deckt auf, um Raum zu schaffen, er reinigt, um zu erfüllen. So wie Israel in 2. Mose nicht nur aus Ägypten herausgeführt, sondern zum Passatisch geführt wurde, so soll ein Mensch nicht nur von Sünde und Unreinheit losgelöst, sondern in den Genuss Gottes selbst gebracht werden. Das Evangelium nach Markus zeigt dies nicht in theologischen Traktaten, sondern in Geschichten, hier ein Herz, das als Quelle des Bösen entlarvt wird, dort eine Frau, die sich demütig unter das Wort stellt und aus der Hand des Herrn Brot empfängt. In dieser Verbindung liegt Trost und Herausforderung zugleich. Trost, weil Offenlegung des Herzens nicht auf Anklage zielt, sondern auf eine tiefere Gemeinschaft mit Christus. Herausforderung, weil ein bloß gereinigtes, aber nicht genährtes Leben auf Dauer nicht standhalten kann. In dem Maß, in dem ein Mensch sich der Diagnose des Herrn stellt, darf er erwarten, dass derselbe Herr ihm zur Nahrung wird und die leeren Räume des Herzens mit seiner Gegenwart erfüllt. So entsteht aus Markus 7 eine leise Einladung, die eigene Geschichte neu zu lesen. Bittere Erkenntnisse über das eigene Herz, schmerzliche Enthüllungen, zerbrochene Selbstbilder, all das muss nicht Endpunkt sein, sondern kann zum Anfang einer tieferen Erfahrung Christi werden. Der Sklavenerlöser entlarvt nicht, um zu beschämen, sondern um Platz zu schaffen für das Brot, das wirklich sättigt. Wer auf diese Weise von innen her gereinigt und zugleich mit Christus genährt wird, erlebt, dass Befreiung nicht nur ein einmaliges Ereignis bleibt, sondern zu einem Weg wird, weg von einem Leben, das ständig neue Verunreinigung produziert, hin zu einem Leben, das aus einer unsichtbaren, aber realen Lebensversorgung herausgeführt wird. Inmitten aller Unruhe der eigenen inneren Welt steht dann die zugesagte Wirklichkeit, der, der mein Herz kennt, ist auch der, der es füllt. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit, alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Die Verbindung von Herzdiagnose und Brotgabe in Markus 7 verändert den Blick auf geistliche Prozesse. Innere Entlarvung verliert ihren bedrohlichen Charakter, wenn sie nicht als Endurteil, sondern als Vorbereitung für eine tiefere Füllung mit Christus verstanden wird. Manches, was zunächst als harter Spiegel erscheint, das Erkennen eigener Motive, das Aufbrechen alter Muster, das Scheitern an den eigenen Idealen, kann im Rückblick als Tür in einen neuen Abschnitt des Lebens mit Gott sichtbar werden. Entscheidend ist, dass die Bewegung nicht in der bloßen Selbstanalyse stehen bleibt, sondern zu einem bewussten Sich-Nähern an Christus führt. Dort, wo ein Mensch lernt, seine innere Leere nicht mit neuen Leistungen, Ablenkungen oder religiösen Formen zu füllen, sondern Raum für die Lebensversorgung des Herrn zu lassen, beginnt eine leise, aber nachhaltige Verwandlung. Die Geschichte der syrophönizischen Frau wird dann zu einem Spiegel der Hoffnung. Der Herr, der das Herz entlarvt, ist derselbe, der in die entstehenden Freiräume hineintritt, als Brot, das trägt, wenn alles andere zerbricht. Herr Jesus, danke, dass du nicht nur unsere sichtbaren Nöte kennst, sondern den Hunger unseres Herzens siehst und dich selbst als Brot des Lebens gibst. Wo wir in uns selbst unqualifiziert, fern und unwürdig sind, nimmst du uns doch an wie die Hündlein unter deinem Tisch und lässt uns von den Krumen deiner Gnade essen. Fülle unser gereinigtes Herz mit dir selbst, damit Leere keinen Raum behält und dein Leben in uns stärker ist als jede Macht der Finsternis. Stärke den Glauben, der sich nicht auf eigene Ansprüche stützt, sondern sich an dein Wort klammert und in deiner Güte Ruhe findet. Lass in unserer Schwachheit sichtbar werden, dass du genug bist, als unsere Heilung, unsere Befreiung und unsere tägliche Lebensversorgung. So sei dein Evangeliumsdienst auch heute unter uns wirksam und verherrliche deinen Namen in deiner Gemeinde. Amen.